herzlich willkommen zum Podcast Richtig Gutes Zeug. Heute mit einer Spezialfolge zur Bundestagswahl 2025. Im Kapuziner in Ravensburg fand am Sonntag, den 2. Februar 2025, ein politischer Frühschoppen statt. Diesen haben wir vom Kapuziner gemeinsam mit der Diakonie Bodensee-Allgäu-Oberschwaben ausgerichtet und wir haben Kandidatinnen und Kandidaten, die für den Deutschen Bundestag kandidieren, eingeladen und bei uns auf die Bühne geholt. Wir haben gesprochen über Migration, Pflege, Bildung und die Zukunft. Für mich war das richtig gutes Zeug, denn das Kapuziner war rappelvoll mit Besuchenden aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Bei Blasmusik, Weißwurst und frischem Bier haben sich die Zuschauenden eine Meinung zu den politischen Standpunkten bilden können. Und das könnt ihr jetzt auch machen. Viel Spaß beim Zuhören des Mitschnitts des politischen Frühschoppens vom 2. Februar 2025 aus dem Kapuziner in Ravensburg.
Vielen herzlichen Dank an Blas und Balk für die musikalische Einstimmung heute hier beim Frühschoppen im Kapuziner.
Vielen lieben Dank, dass Sie heute alle hier sind. Mein Name ist Christian Meyer. Ich darf Sie im Namen des Kapuziner Kreativzentrum begrüßen. Wir machen heute eine Veranstaltung zusammen mit Herrn Brennecke von der Diakonie, einen Frühschoppen. Uns freut mich sehr, dass wir heute zum Thema der Bundestagswahl diskutieren können.
Das Thema ist virulent. Das Thema ist nach dieser Woche noch mal virulenter geworden, noch mal wichtiger geworden. Und schön, dass genau dabei das Licht angeht, weil diese Hoffnung haben wir natürlich auch, dass ganz viel Licht und Helligkeit, zumindest Klarheit mit dieser Veranstaltung kommen kann. Wir möchten ganz bewusst Filterblasen sprengen. Wir möchten ganz bewusst, dass Menschen nicht nur immer mit denen sich umgeben, mit denen sie sowieso schon zugange sind, sondern bewusst sich auf andere Positionen einlassen. Deshalb ist für viele, die sonst im Kapuziner Kreativzentrum Veranstaltungen besuchen, es völlig ungewöhnlich, mit Blasmusik begrüßt zu werden. Und wahrscheinlich ist es genauso ungewöhnlich für unsere Blaskombo hier zu spielen, weil die sonst auch an ganz anderen Orten sind. Aber das ist damit genau schon mal ein Teil für unser Konzept. Und deshalb war es uns ganz wichtig, dass wir die Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag einladen. Wir haben uns viel Mühe gegeben im Vorfeld und lange recherchiert, lange gesprochen und um auf eine Frage gleich schon einzugehen. Wir haben ganz bewusst gesagt, und so steht es dann auch in der Pressemitteilung drin, dass wir alle einladen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bekannt waren. Es gibt mit der AfD eine Partei, die hat ihre Kandidatur nicht öffentlich gemacht. Und zu dem Zeitpunkt, als wir geschaut haben, wann ist wer Kandidat, Kandidatin, tauchte kein Kandidat öffentlich von der AfD auf. Deshalb ist einer der Gründe, weshalb wir heute an dieser Stelle keinen Kandidaten der AfD mit dabei haben. Wir haben dafür von vielen anderen, auch kleineren Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen. Und wir werden nachher nach einem abgestuften Vorgehen im Gespräch sein. Die größeren Parteien, die also jetzt schon oder dann erwartbar über 10% kommen, die werden einen gewissen längeren Redeanteil haben, die kleineren Parteien einen kürzeren Redeanteil. Nur, dass Sie sich nicht wundern, warum wir da unterschiedlich auch agieren, das hat Hintergründe. So, und jetzt das Thema. Wir hatten diesen Tag eigentlich schon geplant, für das Thema Deutsch auf Zeit. Was macht diese Debatte, die seit Wochen und Monaten durch Deutschland tobt, mit denjenigen, die in zweiter, dritter Generation hier wohnen, als, jetzt sage ich es mal hart, sogenannte Migranten? Was macht es mit denen, die frisch hierher gekommen sind, vor 5 Jahren, vor 2 Jahren? Wer wollen wir als Deutschland sein? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und wir haben ganz bewusst dieses Special zum Bundestag beibehalten zu diesem Einstiegsthema Deutsche auf Zeit. Wir werden uns nachher aber auch anderen Fragestellungen widmen. Das ist mir auch wichtig, jetzt schon zu sagen. Und wie es insgesamt abläuft, Wir starten jetzt mit einem Impuls zu Deutschen auf Zeit. Dann kommen die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten nach vorne und werden darauf antworten. Danach kommen insgesamt 4 Fragerunden. Und für diese Fragerunden haben Sie die Möglichkeit, sich zu beteiligen, indem Sie irgendwann eine Frage, die Ihnen wichtig ist, auf dem Bierdeckel schreiben, der an Ihrem Platz liegt. Wir haben einige Menschen, die tragen so lilane Westen und denen können Sie die Bierdeckel geben. Die clustern die, also fassen die zusammen, sodass wir danach gezielt Fragen dann besprechen können. 13.30 Uhr wollen wir gnädig mit uns allen sein und dann enden und entweder noch ein alkoholfreies Bier oder ein anderes Getränk miteinander trinken und diesen Tag ausklingen lassen. Und jetzt bitte ich 3 Menschen nach vorne, die, also tatsächlich, wir fanden es auch mutig, nach dieser Debatte in dieser Woche gesagt haben, ja, wir sind bereit, den Einstieg zu geben. 3 Menschen, die für sich mit dieser Frage ganz besonders umgehen müssen. Und ich bitte auf die Bühne Gülçin Bayraktar, Atakan Çelik und Mehmet Aksoyan.
Ich bin ein guter Ausländer. Ich bin hier geboren. Ich habe die Staatsbürgerschaft. Ich stelle keine Forderungen. Ich bin ein guter Ausländer. Ich kenne meinen Platz.
Ich bin ein guter Ausländer mit unbefristetem Aufenthalt. Deutschland den Deutschen. Schieb die anderen ab. Ich bin ein guter Ausländer. Ich schieb sie mit euch ab.
Ich bin ein guter Ausländer. Englisch und Französisch finde ich schön, Türkisch, Arabisch, so obszön. Ich habe euch nie widersprochen, ich bin ein guter Ausländer, in der Schule wird Deutsch gesprochen.
Ich bin ein guter Ausländer, ich finde Deutschpflicht wichtig, Kinderrechtskonvention, nichtig. Recht auf Sprache, nichts verstehen. Ich bin ein guter Ausländer, ihr könnt in die Heimat gehen.
Ich bin ein guter Ausländer. Ich will Migrantenkinder zu Deutsch zwingen. Druck und Zwang wird sicher viel bringen. Integration erfordert Intelligenz. Ich bin ein guter Ausländer. Meine Referenz? Anekdotische Evidenz.
Ich bin ein guter Ausländer. Ich mag es, wie du mich Özcan nennst. Meine Wurzeln verkennst. Rien ne va plus, mon chéri. Ich bin ein guter Ausländer. Antoine de Saint-Exupéry.
Ich bin ein guter Ausländer in 4. Generation. Mein Geschenk an dich, Assimilation. Ich pfeife auf Muttersprache und Religion. Ich bin ein guter Ausländer. Deine Anerkennung ist mein Lohn.
Ich bin ein guter Ausländer. Ich kann nicht rassistisch sein. Wer Rassismus sagt, ist ein wokes Schwein. Neugierde, Missverständnis kann passieren. Ich bin ein guter Ausländer. Ich kann Rassismus relativieren.
Ich bin ein guter Ausländer. Es gibt eine Rangordnung in diesem Land. Name, Sprache und Gewand. Weiß, christlich, kein Migrant. Ich bin ein guter Ausländer. Ich habe meinen Wert erkannt.
Ich bin ein guter Ausländer. Ich bin zivilisiert. Sprachlich versiert, dressiert. Ich bin gut integriert. Ich bin ein guter Ausländer. Aber warum werde ich immer noch diskriminiert?
Das Gedicht, das wir vorgetragen haben, nennt sich Ich bin ein guter Ausländer von Ali Dönmez, einem Logopäden und Lehrer aus Wien. Er ist Lehrer für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Als wir 3 uns zum ersten Mal getroffen haben, um zu beraten für diese Veranstaltung, war das politische Schauspiel im Bundestag bereits gelaufen. Es war alles gesagt, alle haben gesprochen, man musste nichts mehr hinzufügen. Uns 3 haben spannenderweise dieselben Emotionen begleitet. Diese haben uns verbunden. Frust, Wut, Druck, Sprachlosigkeit, Verachtung, Angst. Seit vergangenem Mittwoch können wir schlecht bis kaum schlafen. Die Stimmung eher dunkel, schwarz zu blau, so titelt die Taz vom 1.2. auf ihrem Titelbild. Deutschland, du kannst so hässlich sein. Eigentlich ist meine persönliche Stimmung seit über einem Jahr betrübt und von wahrer Angst gelenkt. Seit Neonazis und Neurechte, die man so schön sagt, mit Erzkonservativen sich in Potsdam über die Zukunft der Ausländer berieten, seit die Migrationsdebatte das favorisierte Thema der Politik geworden ist, seit es okay ist, mit Hitlergruß durch die Welt oder durch Ravensburg zu laufen, Hitler als Linken zu nennen und die gesamte Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zu relativieren. Ich bin mit meiner Angst allein. Ich bin verwirrt. Wie war das noch gleich mit der christlich-abendländischen Leitkultur? Was war noch mal gemeint mit dem christlich-jüdischen Leitbild unserer Zivilisation? War nicht Nächstenliebe der Kern wahrer christlicher Werte? Ich bin verwirrt. Wir sind verwirrt. Warum stehen wir drei eigentlich hier wieder auf der Bühne? Wieder die Vorzeigemigranten. Es fühlt sich wahrlich so an, wie Paradiesvögel im Zoo zu sein. Weil wir die Guten, die Integrierten, integrierten guten Migranten sind, weil wir im Stadtrat, im Gemeinderat sind, weil wir junge und dynamische Unternehmer sind, weil wir engagiert sind. Es ist aber inzwischen real, für Sie vielleicht fremd, dass sich diese guten Migranten durch die aktuelle Debatte immer wieder angefeuert die Frage stellen, bin ich gut genug für Deutschland? Bin ich hier richtig? Fehlt Deutschland dann etwas, wenn wir hier nicht mehr sind? Hier ist meine Frage in die Runde und auch an die Bundestagskandidatin. Ich frage nach Ihrer Empfehlung. Wo gehöre ich hin und wohin mein Sohn? Danke.
Vielen Dank euch für den Mut, für diese klaren Worte. Und für uns seid ihr keine Paradiesvögel, sondern Teil der Organisation und Vorbereitung. Wir möchten Sie bitten, liebe Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag, auf die Fragen zu antworten und auch einen kurzen Einblick zu geben für Ihre persönliche Haltung zur Abstimmung in dieser Woche und damit zur wesentlichen Frage, die so auserkoren wurde. Und so lassen wir sie jetzt für den Anfang mal als wesentliche Frage auch stehen, nämlich der Frage nach der Migration. Wir bitten zu uns auf die Bühne
Axel Müller von der CDU, Agnieszka Brugger von den Grünen, Benjamin Strasser von der FDP, Heike Engelhardt von der SPD, Laurin von Volt und
Laurin Brinkmann von Volt und Jonathan Bulling von den Freien Wählern.
Und von der Linken den Herrn Fischinger. Bitte einen Applaus für alle Kandidatinnen.
Wenn Sie was trinken würden, öffnen Sie bitte.
Sehr gerne, danke schön.
Nur mein Bier ist meins. Wir starten nicht immer in der gleichen Reihenfolge, aber so, dass wir Ihnen klare Impulse geben. Christian Mayer hat in der Hand eine gelbe Zeituhr, die läuft 3 Minuten.
Kein politisches Statement.
Für die Großen unter Ihnen und eine kleine Zeituhr, die läuft 1 Minute. Sie machen es uns und allen ein bisschen leichter, wenn Sie sich dran orientieren. Wir werden sonst irgendwann auch immer deutlicher werden und das Mikrofon Ihnen irgendwann wegnehmen, weil wir wollen ja alle ein bisschen was hören. Herr Müller, als Direktkandidat und als einer der Vertreter für die sogenannte März-CDU würden wir gerne mit Ihnen starten und Sie bitten, in den ersten 3 Minuten auf die offenen Fragen zu antworten.
Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied der CDU. Dass die jetzt Merz-CDU heißt, weiß ich nicht. Aber wenn Sie sie so bezeichnen, jedenfalls ist Friedrich Merz derzeit Fraktions- und Parteivorsitzender. Ja, die Fragen, die da gestellt wurden, auf die möchte ich gerne eingehen. Alle drei, die gefragt haben, wo gehöre ich hin, das gilt wohl für alle drei, ist ja wohl eindeutig zu beantworten. Sie gehören natürlich nach Ravensburg oder nach Oberschwaben, in den Landkreis Ravensburg, und Sie gehören nach Deutschland. Es geht bei dieser ganzen Debatte, und das sollte man vielleicht immer im Auge behalten, nicht um Menschen, die hier leben, nicht um Menschen, die sich hier einbringen. Menschen, die hier, also wenn Sie immer alles gleich lächerlich machen, was ich sage, ich möchte nur meine Position darstellen. Es geht nicht um Menschen, die hier leben und sich hier einbringen. Es geht um irreguläre, illegale Migration. Das ist das Problem, mit dem wir kämpfen, mit dem wir seit 2016 im Grunde genommen kämpfen. 2014 hatten wir eine große Zuwanderungswelle. Wir haben seitdem 6 Millionen Menschen nach Europa bekommen. Davon sind 2/3 von diesen Menschen nach Deutschland gekommen. Wir haben 2022 1 Million zusätzlich Ukraine-Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Um diese Menschen müssen wir uns kümmern. Und wir merken doch, dass wir an den Grenzen unserer Leistungsfähigkeit angelangt sind, beziehungsweise darüber hinaus gekommen sind. Wir hatten im März 23 einen großen Kongress mit 300 Vertretern, Bürgermeistern, Bürgermeisterinnen, Landräte, Landrätinnen, über alle Parteigrenzen hinweg bei uns in der Fraktion. Und das Ergebnis war, wir schaffen das nicht mehr. Im Gegensatz zu dem, was die Bundeskanzlerin damals gesagt hat, wir schaffen das. Wir schaffen das nicht mehr. Wir geben pro Jahr 50 Milliarden Euro aus, und die Erfolge, gerade bei dieser irregulären, illegalen Migration, was Integration anbelangt, die sind doch sehr überschaubar. Und ich möchte noch einmal deutlich machen, ich kann die Ängste derer, die da oben gesprochen haben, sehr gut nachvollziehen. Zwei von denen saßen bei mir auch schon im Büro und wir hatten persönliche Gespräche diesbezüglich. Es geht niemals darum, dass man Menschen, die hier in zweiter, dritter oder noch längerer Generation leben oder auch in erster Generation, die sich hier einbringen, sich hier integrieren, dass man diese Menschen gegen ihren Willen aus Deutschland wegschafft. Das ist das, was die AfD mit diesem schrecklichen Wort der Remigration bezeichnet. Das ist für mich nichts anderes als ein Synonym für Deportation. Um das kann es niemals gehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber Sie haben auch nach dem Abstimmungsverhalten in dieser Woche gefragt, und das möchte ich zum Schluss schon sagen. Wir haben zwei Anträge eingebracht. Einer, ein 5-Punkte-Plan, ein Entschließungsantrag, und wir haben einen Gesetzesantrag eingebracht. Der Gesetzesantrag, der ist im Grunde das, was schon 2024 im Oktober die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder über alle Parteigrenzen hinweg von der Bundesregierung gefordert haben. Diese Bundesregierung hat ein solches Gesetz nicht eingebracht. Das geht um die Beschränkung des Familiennachzugs. Das haben wir mit der SPD 2016 schon einmal gemacht. In der jetzigen Situation aus unserer Sicht ein taugliches Mittel. Deshalb haben wir diesen Gesetzesantrag eingebracht. Der zweite Antrag, dieser 5-Punkte-Plan oder dieser Initiativantrag, beinhaltet alles Dinge, die wir seit 2023 gefordert haben. Und wir sehen doch, dass wir mit dieser illegalen, irregulären Migration, insbesondere mit der sogenannten Sekundärmigration, überfordert sind. Die Attacken von Magdeburg, Aschaffenburg, Solingen, das sind alles Leute, die mit einer sogenannten Sekundärmigration zu uns gekommen sind oder die niemals integriert wurden, weil sie sich nicht integrieren lassen haben. Und da haben wir ein Sicherheitsproblem, ein gesellschaftspolitisches, ein sicherheitspolitisches Problem. Und wir müssen uns doch als Demokraten und Demokratinnen in diesem Land, so wie wir es in den 90er Jahren schon einmal geschafft haben, als der Artikel 16a des Grundgesetzes neu gefasst wurde, als es um das Asyl ging, müssen wir uns doch zusammenfinden, um dieses Problem gemeinsam zu lösen. Das ist mein Appell, sowohl in der Fraktion gewesen, der ich die Verweisung in den Innenausschuss favorisiert habe und als einziger von uns auch dafür gestimmt hat bei der Schlussabstimmung. Es ist mein Appell gewesen am Dienstag in der Fraktion, ob es nicht eine Lösung gibt. Und es wurde am Freitag 3 Stunden lang versucht und es gab leider keinen Konsens. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Müller. Wir würden... noch kurz eine kleine Bitte hier. Für mich als Vertreter des Kapuziners, wir wollen diesen offenen Debattenraum, wir wollen rechtskonservative Perspektiven, linksliberale Perspektiven, wir wollen das aber in einer Atmosphäre durchführen, wo man sich zuhört und wo man argumentativ sich austauscht. Das ist aber noch eine Bitte von mir an der Stelle. Das war jetzt keine Wertung, Herr Müller, mit rechtskonservativ, sondern ich wollte nur den Raum aufzeigen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich Sie jetzt in die rechtskonservative Ecke gestellt habe, sondern ich wollte zeigen, wie groß dieser Debattenraum hier sein soll. Jetzt würde ich der Heike Engelhardt das Wort geben.
Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich gegen diesen Antrag und auch gegen den Gesetzentwurf gestimmt. Die SPD ist seit 1863 stabil antifaschistisch. Wir bleiben das auch. Wir sind die Kraft, die sich immer in kritischen Situationen auf die Seite der Schwachen geschlagen hat. Ich weiß, dass wir Migration, also dass wir Zuwanderung regulieren und auch stärker kontrollieren müssen. Ich finde es aber falsch, die Taten, die in der Vergangenheit jetzt passiert sind und vor allem das Ereignis von Aschaffenburg, dazu politisch zu instrumentalisieren und zu sagen, daran machen wir jetzt fest. Jetzt ist für uns die Gelegenheit gekommen, unsere, wie ich finde, teilweise unappetitlichen Vorschläge jetzt durchzubringen, die Stimmung im Land zu nutzen, um politische Entscheidungen herbeizuführen, für die es vielleicht sonst keine Mehrheit gäbe. Das finde ich zutiefst verstörend. Und ich muss auch sagen, gerade zu dem Mann in Aschaffenburg, wir wissen mittlerweile, es ist ein psychisch kranker Mann gewesen. Und ich finde es auch falsch, jetzt herzugehen. Ich sage das auch aus meiner Betroffenheit. Ich habe 22 Jahre lang in der Psychiatrie gearbeitet. Ich finde es völlig falsch und stigmatisierend, jetzt diese Tat dazu zu missbrauchen. Es war ein Mann, der hätte Hilfe bedurft. Die hätte er bekommen können, wenn die psychosozialen Zentren, die wir auch in den Migrationsschwerpunkten hätten, das nötige Geld bekommen hätte. Wir haben keinen Haushalt, woran der gescheitert ist, das wissen wir. Wir haben Möglichkeiten, Migration zu kontrollieren, aber es ist völlig falsch und völlig irrsinnig zu behaupten, wir machen das jetzt, indem wir alle Grenzen schließen. Also wir wollen jetzt nicht hier hergehen oder meine Partei, das sage ich jetzt auch für mich, ich bin nicht der Meinung, dass wir 4000 Kilometer Grenze hier absolut dicht machen, jeden Einzelnen hier kontrollieren. Fragen Sie mal die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten aus den Ländern, die direkt Kontakt nach Frankreich, in die Schweiz, nach Österreich haben. Wir haben überall Arbeitspendler und Pendlerinnen. Wenn die jeden Tag kontrolliert werden und im Stau stehen, weil sie nicht weiterkommen. Also das ist ein sehr populistischer Vorschlag, dem ich so auf gar keinen Fall zustimmen kann. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir das menschlich lösen müssen. Für mich stehen die Menschen in Deutschland im Vordergrund. Wir haben ein Sicherheitsbedürfnis, das finde ich in Ordnung, dass wir das auch formulieren, dass wir darauf auch bestehen. Wir wollen in Sicherheit leben und ich bin der Meinung, wir können auch in Sicherheit leben. Aber wir werden das nicht können, wenn wir weiterhin dazu beitragen, unsere Gesellschaft zu spalten, gegeneinander aufzubringen, einzelne Personengruppen gegen andere auszuspielen. Das ist sicher der Demokratie nicht förderlich. Ich hätte mich gefreut, wenn es gelungen wäre, aus der Mitte der Demokratie heraus eine Lösung zu finden. Wir hätten einer Rücküberweisung des Gesetzentwurfs in den Ausschuss zugestimmt. Sorry, bin glaube irgendwie etwas chronisch übermüdet gerade noch. Letzter Satz. Wir hätten der Rücküberweisung zugestimmt, nochmal in den Ausschuss, im Ausschuss nochmal gut diskutieren und dann eine Lösung zu finden. Dazu gab es leider keine Mehrheit.
Vielen Dank fürs Statement, Frau Engelhardt. Frau Brugger von den Grünen.
Ich bin eigentlich ein Kopfmensch. Ich lasse mich selten von meinen Emotionen leiten. Und ich muss sagen, mit dem, was in der letzten Woche im Bundestag passiert ist, aber auch mit dem, was wir gerade gehört haben, das erschüttert mich zutiefst und das besorgt mich zutiefst. Menschen fühlen sich in unserem Land nicht mehr sicher. Und es reicht nicht zu euch zu sagen, ja klar gehört ihr dazu, ihr seid Bürgerinnen und Bürger unseres wunderschönen Landes, sondern das muss man ernst nehmen. Und ich sage Entschuldigung dafür, dass ihr euch so fühlt. Ich sage aber auch, alle Menschen in unserem Land müssen sich sicher fühlen. Und da ist Politik in der Verantwortung, Lösungen zu formulieren. Ich möchte anknüpfen bei dem, was die Bundeskanzlerin Merkel nach dem Mittwoch gesagt hat. Das ist ganz ähnlich, was ich zu meiner kleinen Tochter sage. Ich sage den Satz, meine Kleine, wenn man ein Wort gibt, dann sagt sie, dann muss man es auch halten. Und ich sage, und was macht man, wenn man es nicht halten kann? Weil manchmal gibt es ja äußere Umstände und man kann, was man versprochen hat, nicht einhalten. Und ich bin doch noch nicht aus dem Bundestag zurück, obwohl ich gesagt habe, heute Nachmittag habe ich Zeit für dich. Dann sagt sie, dann muss man es wieder gut machen. Und ich möchte mich bei Ihnen allen entschuldigen, was letzte Woche im Bundestag passiert ist. Jubeln und feiern können nur Rechtsextremisten und der Kreml. Weil wir es als Politik nicht geschafft haben, zusammenzustehen und gemeinsam effektive Lösungen vorzuschlagen. Ich will auch sagen, meine Hand bleibt und ist immer ausgestreckt allen Demokratinnen und Demokraten gegenüber, die gemeinsam an Lösungen arbeiten wollen. Aber was für mich nicht geht, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, wo wir sehen, dass die Zerstörung der Konservativen und die Sprengung der Mitte unserer Gesellschaft und unseres Zusammenhalts den Aufstieg der Faschisten erst ermöglicht hat. Ich kann niemals mit Menschen zusammen abstimmen, die unsere Demokratie ablehnen, die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes Tickets einwerfen als Rückflug und die Todeslisten anfertigen und in deren Umfeld Todeslisten angefertigt werden mit Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Wir haben da alle eine gemeinsame Verantwortung. Wir sind dieser nicht gerecht geworden in der letzten Woche. Und wenn mir eins Zuversicht gibt, deshalb sage ich vielen Dank dafür, dann ist es, dass heute so viele gekommen sind und dass eben ich hier wirklich das Spiegelbild unserer Gesellschaft, die Demokratinnen und Demokraten des Landes sehe. Diese Demokratie ist so kostbar und ich war in so vielen Ländern auf der Welt unterwegs und ich sage Ihnen eins, ich habe kein schöneres Land gesehen und das müssen wir miteinander bewahren und beschützen.
Vielen Dank, Frau Brugger. Mein Mikrofon funktioniert wieder. Ich gebe weiter an Sie, Herr Strasser von der FDP.
Oh, ich habe jetzt nur eine Minute. Okay, das war sehr heftig. Deutschland ist ein Einwanderungsland, übrigens schon immer gewesen, seit 75 Jahren ganz bestimmt, seit Gründung der Bundesrepublik. Und wir hatten nie konkrete Regelungen, wie denn Einwanderung konkret erfolgen soll. Das haben wir in dieser Koalition verändert, darf ich vielleicht auch mal sagen, sowohl mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo wir zum ersten Mal ein Punktesystem etabliert haben, wie andere klassische Einwanderungsländer auch, mit dem Chancenaufenthaltsgesetz, wo Leute, die sich integriert haben in Arbeit, 2015 fortfolgenden dauerhaften Aufenthaltsstatus bekommen. Und wir haben das Staatsangehörigkeitsrecht modernisiert, indem wir auch Integration hier belohnen, indem wir auch Einbürgerung beschleunigen für die, die auch tatsächlich sich integriert haben. Und hinter all dem stehe ich explizit. Wir haben aber auch in der Koalition schon angefangen, Regeln zu schaffen, wie die Menschen, die gerichtlich festgestellt kein Bleiberecht in Deutschland haben, das Land dann tatsächlich effektiv verlassen. Und das ist ein offenes Problem. Wir reden über 300.000 Menschen in Deutschland, die gerichtlich festgestellt kein Aufenthaltsrecht haben. Und ich habe in Bürgermeisterfrühstücken beispielsweise hier vor Ort schon viel, viel länger, aber auch von Migrantinnen und Migranten von anderen Minderheiten das Zeichen bekommen, dass sie auch eine Gesellschaft wollen, in der wir gemeinsame Werte teilen. Und ich möchte einfach etwas, ich habe jetzt leider keine Zeit, in einer Minute jetzt alles nochmal sozusagen aufzuklamüsern, was gelaufen ist. Vielleicht kriege ich nachher nochmal die Chance. Aber vielleicht eindrücklich eine Nachricht, die mich nach dieser Woche erreicht hat, die mich sehr berührt hat. Ich kenne diese Person nicht, ist kein Mitglied meiner Partei, soweit ich weiß. Die hat mir geschrieben, das sollten wir in der Debatte auch berücksichtigen. Danke. Danke für euren Mut und eure Standfestigkeit heute. Ja, als schwuler Mann fühle ich mich auch unsicher im Land. Bestimmte Orte sind zu No-Go-Areas geworden. Händchen halten kann man sicher durch jedes erzkatholische Dorf in Bayern laufen, nicht aber durch neue migrantische Bezirke. Ich hoffe, dass euer Einsatz bei der Wahl belohnt wird. Und das ist ein Punkt, den wir jetzt endlich mal in der demokratischen Mitte gemeinsam lösen müssen, für Regeln zu sorgen, dass diese weltoffene liberale Gesellschaft, die wir sind, dass die erhalten bleibt. Und da bin ich natürlich jederzeit, liebe Agnieszka, weiter gesprächsbereit, dass wir konkret jetzt gesetzgeberisch aber auch etwas tun und nicht immer nur darüber reden.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Strasser. Und jetzt wird Herr Fischinger dran von den Linken.
Ja, wir haben jetzt heute viel gehört, aber was irgendwie mir gefehlt hat, ist, das Asylrecht ist ein Menschenrecht und wir haben zum ersten Mal im Bundestag gesehen, dass wir an grundlegenden Menschenrechten dran rumschrauben, dass wir sie sukzessive abbauen wollen und es mit Hilfe von Faschisten. Und es gab es bisher noch nicht im Bundestag in der Form. Es gab in den 90er Jahren dieses schon Asylgesetzreform. Da wurde schon über Migranten diskutiert, was ist passiert. Es gab Terroranschläge gegen Migranten in Mölln. Und jetzt haben wir wieder diese Diskussion und es wird jetzt genauso weitergehen. Wir wollen jetzt wieder das Asylrecht verschärfen. Wir reden wieder über irgendwie 300.000 Menschen, die anscheinend hier abgeschoben werden müssen. Ja, sie haben 16 Jahre regiert und wir haben kein Einwanderungsgesetz. Die Menschen sind doch nicht illegal. Menschen können nicht illegal sein. Wir haben einfach es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, die Menschen hier, ihnen eine Arbeitserlaubnis zu geben, sie hier zu integrieren. Man hat die Kommunen allein gelassen mit diesen riesen Aufgaben. Man hat ihnen die Gelder gekürzt. Ich bin so viel unterwegs. Ich habe in Schulen gearbeitet, da hat es durchs Dach geregnet. Die Sporthalle, die war dann mit Flüchtlingen besetzt, da ging auch nichts. Und wenn man Integration ohne Geld plant, ja, dann bringt's auch nichts. Und dann sitzen die Leute hier im Land und alle sind unzufrieden. Die, die kommen und die, die hier sind.
Herzlichen Dank, Herr Fischinger. Wir würden weitermachen mit Volt, mit dem Herrn Lorin.
Danke. Auch ich hätte dem Antrag auf jeden Fall nicht zugestimmt. Ich glaube, als Menschen haben wir die Verpflichtung, Schutzsuchenden Gewähr zu leisten und die aufzunehmen. Und auch unabhängig davon, es macht auch einfach keinen Sinn. Wir können die Grenzen nicht zumachen. Wir haben die Deutschlandgrenze ist zu groß, also wir haben nicht genug Beamte, um die wirklich zu decken. Wir können sie nicht zumachen, es geht nicht. Und es würde auch gegen EU-Recht verstoßen, Menschen ohne Prüfung einfach zurückzuweisen. Und dann wäre ja auch die Frage, was ist dann mit den Menschen? Die stehen dann an der Grenze in Österreich, in Tschechien oder Polen und dann stehen sie da, können nicht mehr zurück nach Hause. Es macht einfach keinen Sinn. Und wir bei Volt, wir setzen uns ein für ein Asylrecht, das Chancen gibt und Perspektive schafft. Wir möchten, dass Menschen direkt Zugang haben zum Arbeitsmarkt und direkt auch Zugang haben für Sprachkurse, auch kostenfrei.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Last but not least, Niklas Bulling von den Freien Wählern. Württemberg oder Baden-Württemberg? Das ist mir jetzt nicht ganz klar, weil da gibt es ja zwei Vereinigungen, oder? Zwei freie Wähler.
Landespartei.
Niklas Bulling.
Was wir die Woche gesehen haben, ist eigentlich, dass wir in unserem Land immer mehr Spaltung erhalten und es keinen normalen politischen Diskurs mehr gibt. Unsere Gesellschaft verliert immer mehr an Zusammenhalt und Akzeptanz. Und Akzeptanz ist das, was wir jetzt brauchen. Wir müssen uns alle miteinander wieder zusammenraufen und dann nach Lösungen schaffen. Ich war letztes Jahr in Norwegen oben und da hat man gesehen, da funktioniert's. Da war ich Gast und da gab's auch Migranten, aber die haben mich wirklich herzlich willkommen geheißen, sei es im Lokal oder überall, als wär's ihr eigenes Land. Und das brauchen wir hier in Deutschland auch. Und die Leute, die hierher kommen, die wirklich zu Hause Scheiße haben, weil sie Krieg haben, weil es denen schlecht geht, und hierher kommen und sich ein Leben aufbauen, denen die Möglichkeit zu nehmen und die als Menschen zweiter Klasse zu behandeln, das finde ich nicht okay. Ich finde, jeder hat das gleiche Recht. Jeder Mensch ist genau gleich viel wert Und wenn wir dann Leute haben, denen es nicht gut geht, die schon durch die Polizei aufgefallen ist, dann muss unsere Regierung so weit sein, dass man auf solche Menschen Acht gibt und dass man sich um solche Menschen kümmert, dass die Gesellschaft allgemein sicher ist.
Vielen Dank. Sie haben alle die Möglichkeit zu hören und wahrzunehmen, wie die Antworten sind. Wir werden sie nicht kommentieren als Moderatoren, sondern stellen den Raum dafür zur Verfügung. Uns war aber eins ganz wichtig. Im Wahlkampf fokussiert sich gerade eben ganz viel auf dieses Thema, mit dem wir jetzt eingestiegen sind. Wir glauben als Veranstalter heute, dass das nicht das entscheidende Thema für Deutschland ist. Und deshalb möchten wir an dieser Stelle diese Debatte auch nicht unendlich verlängern, verschärfen oder vertiefen, sondern möchten gerne weitere Themen, vor allem sozialpolitische und nachher auch Zukunftsthemen mit einspielen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen mit dazuzugeben. Sie merken, es kommen wieder Menschen nach vorne, die uns Dinge zuflüstern, sodass wir weitere Fragen dazu mit aufnehmen können und das Ganze zusammenclustern. Und wir würden gerne mit einer aus unserer Sichtweise maßgeblichen Frage für die kommenden Jahre jetzt starten. Und dazu bitte ich dich, Mehmet Aksoyan, mit deiner Frage nach vorne.
Ich möchte zu einem anderen Bereich, Gesundheitssystem und da konkret die Berufe, also die Pflegeberufe, weil es mich auch selber betrifft, was auch unmittelbar auch mit Migration auch hinsichtlich Fachkräftemangel auch zusammenhängt. Die Vereinbarkeit von den Pflegeberufen mit Familie, mit dem Privatleben. Es betrifft mich insoweit, meine Frau ist seit 10 Jahren in dem Bereich tätig und ich rede hier nicht nur von der Bezahlung, was ja auch immer wieder thematisiert wird. Es ist insoweit so sehr in der Tiefe tragend, dass es unser Privatleben auch beeinflusst, auch das Familienleben. Und wie wollen Sie, es wurde ja auch während der Pandemie sehr viel in den Medien und auch in den Debatten darüber, dass man diesen Bereich stärken möchte. Wie wollen Sie aber in Zukunft, also in der nächsten Legislaturperiode, dass dieses Berufsfeld oder dass dieser Bereich, der wichtige Bereich für die Gesellschaft, attraktiv ist, dass hier Menschen ja, mit ihrem Privatleben, Familienleben auch vereinbar ist? Wie wollen Sie das gestalten?
Der Fragekontext ist klar. Wie soll Pflege in der Zukunft aussehen? Und die Zukunft beginnt im Grunde genommen eigentlich schon längst. Und wie kann es so gestaltet sein, dass es familienfreundlich ist?
Wir würden wieder mit dem Herrn Müller starten. Herr Müller, Sie würden wieder 3 Minuten bekommen. Noch ein kurzer Hinweis. Bitte füllen Sie Ihre Fragen aus. Und die Damen und Herren mit den rosa Wäschten, wenn ihr das einsammeln würdet und uns hochbringen würdet, wäre das total toll. Ja? Herr Müller. Ja,
vielen Dank für die Frage. Sowohl die Kollegin Engelhardt als auch ich, wir sind ja beides Gesundheitspolitiker, Mitglied des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Und sowohl in der letzten Periode als auch in dieser Periode haben wir uns tatsächlich mit dem Thema Pflege sehr, sehr häufig und oftmals beschäftigt. Ich fand bemerkenswert an Ihrer Frage, dass Sie gesagt haben, das Thema Bezahlung, das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema. Ich habe ja 3 Pflegegipfel insgesamt gemacht, den letzten auch mit der Pflegebeauftragten der jetzigen Bundesregierung, also mit der Kollegin Moll von der SPD. Und wir haben bei allen 3 festgestellt, dass eben die Bezahlung fortwährend besser wurde, aber dass die Arbeitsbedingungen das Thema sind. Immer wieder kam die Forderung, wie ist es möglich, dass ich Familie und Beruf, dass ich geregelte Arbeitszeiten habe, dass ich verlässliche Dienstpläne habe. Das war immer das größte Problem. Und das ist natürlich auch ein Kapazitätsproblem. Ich brauche genügend Pflegekräfte. Es ist nicht immer ein Finanzproblem, es ist ein Kapazitätsproblem. Wir haben im Schnitt die Hälfte derer, die bei uns in der Pflegeschule hier im Landkreis Ravensburg anfängt, diesen Pflegeberuf zu erlernen, dass die abbrechen. Wir bekommen noch nicht einmal die Hälfte derer, die begonnen haben, am Ende raus aus dieser Ausbildung. Das liegt auch daran, dass wir natürlich zunehmend sehen, dass die jungen Menschen vielleicht auch den Beruf falsch einschätzen. Da bedarf es auch einer besseren Aufklärung. Wichtig ist auch, dass wir die Standards absenken. Das heißt nicht, dass es den Menschen schlechter geht, aber nicht alles im Pflegeheim muss eine Pflegefachkraft machen. Es gibt auch Menschen, die gut sind in der Pflege als Pflegeassistenz. Und da muss ich jetzt mal die Ampelkoalition ein Stück weit loben. Da haben sie ja auch unsere Zustimmung, aber das kommt jetzt nicht mehr zum Schluss. Das ist das Pflegeassistenzgesetz. Das sehen wir genauso, dass es da Möglichkeiten gibt, übrigens auch Möglichkeiten für die Zuwanderung. Das ist ein wichtiger Punkt. Ohne Zuwanderung gäbe es in vielen Pflegeheimen noch weniger Plätze, gäbe es im Krankenhaus noch weniger Betten, die bedient werden können. Das möchte ich an dieser Stelle ganz klar noch einmal ins Spiel bringen. Nicht um das Thema noch einmal aufzurufen, sondern das ist ein wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, der mir zu dem Thema einfällt, wir müssen natürlich auch deutlich, wenn wir auch mehr Geld ins System bringen wollen deutliche Reformen bei der Pflegeversicherung in Angriff nehmen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, denn so wie es jetzt im Moment ist, sehen wir ja, dass auch dieses System trotz ständiger Erhöhung der Beiträge überfordert wird, dass die Beitragszahler und Beitragszahlerinnen das nicht schultern können. Entweder mehr Steuermittel ins System pumpen, das ist das eine, oder diese vermeintliche Vollkasko-Mentalität, die oftmals herrscht, durch eine entsprechende assistierte private Absicherung begleiten.
Herzlichen Dank, Herr Müller. Und jetzt wäre Heike Engelhardt von der SPD dran.
Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die noch gedreht wird hier. Aber gut.
Wir morgen.
Vielen Dank für die Frage. Pflege ist ein wunderbarer Beruf. Alle Menschen, die in der Pflege arbeiten, mit denen ich bisher gesprochen habe, und ich habe vorher gesagt, ich habe im Zentrum für Psychiatrie gearbeitet, ich habe dort wunderbare Pflegekräfte kennengelernt, die machen ihren Beruf sehr gerne. Ich kenne wenig Berufe, wo die Menschen, die dort tätig sind, so einen hohen Anspruch an sich selber auch haben. Deshalb finde ich es gut, dass Sie das jetzt nochmal angesprochen haben. Tatsächlich ist es wirklich der Punkt, wie Sie auch gesagt haben, vor Jahren war die Pflege schlecht bezahlt. Da haben wir aber nachgesteuert, auch was die Altenpflege betrifft. Ich denke, die Bezahlung ist tatsächlich nicht das Thema. Aber wir sehen, wir brauchen andere Strukturen. Was die Familien krank macht, das sind die geteilten Dienste, die es oft in den vor allem somatischen Krankenhäusern und so Einrichtungen gibt. Wenn ich morgens 3 Stunden arbeiten muss, dann habe ich 2 Stunden Zeit und dann muss ich mittags wieder antreten. In der Zeit habe ich vielleicht eine lange Anfahrt an meinen Berufsort oder an meinen Arbeitsort. Es lohnt sich nicht, nach Hause zu fahren. Ich kann nicht jeden Tag einkaufen gehen. Es ist zwar toll, wenn ich eine neue Hose brauche oder wenn ich einen Zahnarzttermin habe, habe ich aber nicht jeden Tag. Das heißt, ich bin wahnsinnig viel Zeit auf der Strecke, die fehlt mir dann aber für die Familie. Deshalb weiß ich, dass es durchaus möglich ist, Pflegepläne oder Dienstpläne so zu schreiben, dass sie ohne geteilte Dienste auskommen. Ich habe das erlebt in der Psychiatrie. Und was in der Psychiatrie möglich ist, das muss auch in der Somatik möglich sein. Da braucht es ein Umdenken im Management dieser Einrichtungen. Das halte ich mal zum einen für ganz, ganz wichtig, weil ich denke, das ist auch nicht die Aufgabe der Politik, den Unternehmen vorzuschreiben, wie sie ihren Laden zu führen haben. Wir müssen gucken, dass die Finanzierung auskömmlich ist und dass die in der Lage sind, genügend Menschen einzustellen. Was ich wichtig finde, dass mittlerweile wieder über Pflege positiv geredet wird. Wir hatten eine Phase, in der Pflege immer nur mit negativen Ereignissen behaftet war. Und das hat natürlich junge Leute davon abgehalten, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Das Thema Zuwanderung hat der Kollege gerade schon angesprochen. Wir haben Abkommen mit verschiedenen Ländern getroffen. Die Menschen machen dort ihre Ausbildung, machen dort einen Sprachkurs, kommen dann hierher und kommen als gut ausgebildete Fachkräfte zu uns. Aber wir brauchen dazu auch noch nicht nur die Fachkräfteeinwanderung, wir brauchen überhaupt Zuwanderung. Und da müssen wir flexibler werden. Wir müssen den Menschen ermöglichen, zum Beispiel in Assistenzberufe zu kommen und dann hier sich weiter zu qualifizieren. Und da denke ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da noch rangehen. Hui, die läuft noch, aber...
Ja, ja, okay. Ich warne nur vor.
Gut, also, danke.
Vielen Dank, Heike Engelhardt. Das sind die Parlamentarier bei ihrer Glocke, da erschrecken die dann immer. Das könnte die Präsidentin oder der Präsident sein, der da klopft. Ist in dem Fall nicht der Fall, aber es ist ja gut, dass der Herr Brennecke diese natürliche Autorität hat. In dem Fall machen wir da gleich weiter und bleiben bei dem Vibe. Die Frau Brugger wäre dran.
Ja, je länger man im Bundestag ist, desto länger werden die Beiträge. Ich bemühe mich, deshalb will ich erstmal den Großteil dessen unterstreichen, was meine beiden Vorrednerinnen gesagt haben, weil da viel Richtiges dabei war. Aber wir kennen das alle. Ja, was das teilweise auch für dramatische und belastende Situationen in einer Familie sind, wenn die Großeltern, die Eltern älter werden. Und wie schlimm das ist, wenn man keinen Platz bekommt. Und das ist ein reales Problem in unserem Land für viele Familien. Und deshalb kann ich auch nur mit höchster Wertschätzung und Dankbarkeit an alle Pflegerinnen und Pfleger und Pflegekräfte in diesem Land sagen, vielen Dank, ja, für das, was Sie für unsere Gesellschaft und unseren Zusammenhalt leisten. Aber das politische Problem ist natürlich, dass wir in einer älter werdenden Gesellschaft leben, dass es immer weniger Menschen gibt, die jung sind und gleichzeitig die Herausforderungen ja immer größer werden, wenn es immer mehr ältere Menschen gibt. Und deshalb sind, glaube ich, die Punkte mehr Geld ins System, natürlich gerecht und nachhaltig finanziert, ist extrem wichtig. Und auch der Punkt, der schon gemacht worden ist, der natürlich aber auch zusammenhängt mit dem, worüber wir vorhin so bewegt gesprochen haben. Denn stellen Sie sich mal vor, was in unserem Gesundheitssystem und Pflegesystem passiert, wenn diese Menschen alle nur eine Woche streiken würden. Ja, und natürlich gibt es jetzt schon die ersten Geschichten über Menschen, die sagen, ich bin hierher gekommen, aber beispielsweise nach der Wahl in Thüringen oder anderen Ereignissen, ich gehe wieder, ich fühle mich hier nicht willkommen. Deshalb kann man diese Debatten auch nicht ganz voneinander trennen. Ansonsten würde ich noch das Stichwort Entbürokratisierung nennen, denn viele Menschen haben mir in den letzten Jahren, die in diesem Bereich arbeiten, berichtet, dass ihnen auch gerade diese vielen unnötigen Regelungen, ja, dann diese auch Leidenschaft und Liebe zu dem Beruf verleiden. Ich glaube, da kann man viel tun. Auch Digitalisierung kann in manchen Teilen eine Antwort sein. Und vor allem brauchen wir auch Regelungen, die es pflegenden Angehörigen noch mal leichter machen, Verantwortung zu übernehmen und das auch mit ihrem Beruf und ihren anderen familiären Pflichten zu vereinbaren.
Herr Strasser, wir gehen direkt weiter.
Ich versuche das in dieser Minute sehr staccatohaft, bitte das zu entschuldigen, ich habe nicht mehr Zeit. Also das eine, das Thema Bezahlung. In meinen Besuchen hier vor Ort in den Sozialeinrichtungen wird mir das von den Beschäftigten auch wieder gespiegelt. Das Thema hat sich etwas entschärft, weil die Löhne in vielen Pflegebereichen doch deutlich besser geworden sind als noch vor einigen Jahren. Deswegen will ich kurz an die drei Punkte anknüpfen, die Kollegen angesprochen haben, weil ich glaube, das tatsächlich das Problem ist. Personal. Wir haben ja Arbeitskräfteeinwanderungsgesetz gemacht, da kommt es jetzt drauf an, dass tatsächlich die Leute auch kommen, sprich da schnell Visa erteilt werden. Es kann nicht sein, dass in deutschen Botschaften bis zu 2 Jahre lang die Leute warten müssen, um ein Visa zu bekommen. Da sind wir schon eingestiegen und da hat das AA, sage ich auch, schon geliefert. Und das nächste ist Anerkennung von Berufsabschlüssen in Deutschland. Und da hat das Innenministerium leider noch nicht geliefert. Und das ist eben wichtig, dass die Leute auch eine einheitliche Berufsanerkennung bekommen. Es kann nicht sein, dass wir 700 Stellen in Deutschland haben, die für die Anerkennung von Berufsabschlüssen aus dem Ausland zuständig sind. Ich will gerne die Westbalkan-Regelung ausweiten auf Drittstaaten. Das heißt ganz konkret, wer einen unterschriebenen Arbeitsvertrag aus einem Drittstaat und aus einem bestimmten Drittstaat kommt, kann hier unbürokratisch einwandern. Das hat uns extrem geholfen auf dem Westbalkan, das will ich für andere Länder auch. Zweites Stichwort Finanzierung. Die Pflegeversicherung ist massiv reformbedürftig. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Das Umlagefinanzverfahren funktioniert so nicht mehr. Und deswegen will ich es machen wie andere Länder, wie Schweden. Das sind Sozialstaaten in Europa. Die legen als Staat am Aktienmarkt Kapital gedeckt an. Ich würde gar 0,5% des Pflegeversicherungsbeitrags durch den Staat anlegen lassen. Und letzter abschließender Satz. Ich war ja der Bürokratieabbaubeauftragte der Bundesregierung. Ich höre die Worte gerne Und wenn es nach mir gehe, würde ich sofort beispielsweise ein Opt-out-Verfahren machen, dass nur noch dokumentiert werden muss, was vom Pflegebehandlungsverlauf abweicht und nicht alles, jedes kleine Teil dokumentiert werden muss. Die Wahrheit ist, dass das Bundesgesundheitsministerium in der Runde, in der ich saß und die motivieren sollte, dass die endlich Bürokratie abbauen, sich komplett verweigert hat. Und deswegen achten Sie genau bei der Wahl, wen Sie wählen, machen Sie Bürokratieabbau zum wahlentscheidenden Thema. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Strasser. Und jetzt würden wir mit Volt starten und dann kommt noch der Herr Fischinger.
Okay. Danke. Ja, viel wurde auch schon angesprochen, die Vorteile der Zuwanderung an dieser Stelle bei dem Fachkräftemangel, vor allem mit unserer alternden Gesellschaft. Ist schön zu hören, dass die Löhne sich anscheinend da auch angehoben wurden, denn Pflegearbeit ist eine harte Arbeit, die gehört natürlich auch gut bezahlt. Es wurde auch schon angesprochen, wir sind auch sehr stark für den Bürokratieabbau, die automatische Anerkennung von Qualifikationen, wo es geht. Und zusätzlich wäre das eine gute Gelegenheit, glaube ich, das Zwei-Klassen-Gesundheitssystem, das wir haben, so abzuschaffen und alles Einheitliches einzurichten.
Vielen Dank. Sie dürfen es direkt weitergeben an Herr Fischinger.
Ja, wir haben jetzt viele gute Lösungen, die anscheinend alle haben, gehört und schon seit vielen Jahren dran arbeiten. Immer noch 175.000 Pflegekräfte, die fehlen. Ich möchte gerne auf zwei Themen, die noch nicht genannt sind, eingehen. Einmal die Fallpauschalen. Ich habe gestern mit einer Pflegekraft gesprochen, die hat gesagt, naja, ich kriege halt, wenn ich eine Wunde versorge, Geld. Wenn ich aber die Prophylaxe vorher mache, dass die Wunde gar nicht erst auftritt, kriege ich kein Geld für. Warum soll ich jetzt die ganze Zeit die Patienten da hin und her drehen, damit die keine Druckstellen kriegen, die Wunde sich entzündet? Macht ja keinen Sinn. Oder ich habe auch die Zeit und Kapazität nicht, aber wenn ich die Wunde versorge, kriege ich Geld. Also müssen wir dieses Fallpauschalensystem abschaffen. Das ist der eine Punkt. Der macht den Beruf auch attraktiver. Und das Zweite ist, dass wir mehr Geld ins System kriegen, vor allem dann, wenn auf alle Einkommen auch die Pflege- und Sozialversicherung gezahlt wird. Also auch, wenn ich Kapitaleinkommen habe, aus meinen ETFs, meinen Aktien, wie auch immer es auch Einkommen, auch darauf zahle ich dann die sozialen Pflegeversicherungsbeiträge und dann haben wir auch direkt schon mal viel mehr Geld im System.
Vielen Dank. Zuerst mal die fürsorgliche Frage an Sie. Hier vorne können Sie noch stehen. Das ist gut. Stehen ist gesund. Macht auch manches anders. Wir würden gerne jetzt eine ziemlich weite Frage mit einspielen, die es aber denn auch wieder sehr konkret mitmachen kann. Ah ja, genau. Wundern Sie sich nicht, wir haben das im Vorfeld abgesprochen, es wird nicht bei allen Fragen sein, auch das ist ein Teil vom abgestuften Dasein. Die nächste weite Frage kommt von Atakan Çelik.
Ich spreche jetzt als Ravensburger Unternehmer zu Ihnen. In Zeiten diverser Krisen, Klimakrise, drohende Zölle durch die USA, ich bin verunsichert als Unternehmer. Ich habe ein Ladengeschäft in Ravensburg, lokaler Handel. Ich habe mich spezialisiert auf europaweiten Handel mit Textilien. Also ich verkaufe im deutschen Gebiet, aber auch im Onlinehandel in Europa. Wohin sollte ich investieren? In welche Richtung sollte ich meinen Handel ausbauen? Wie sehen Sie die deutsche Wirtschaft? Noch sind wir einer der führenden Wirtschaftsnationen, aber wohin steuert die deutsche Wirtschaft zu? Ich habe keine Ahnung.
Wohin steuert die deutsche Wirtschaft? Wohin entwickeln wir uns? Vielleicht auch die Frage so geweitet, wo stehen wir denn in Ihrer Sichtweise in 10 Jahren? Wir starten mit Frau Engelhardt, SPD.
Wir stehen momentan an dritter Stelle auf dieser Welt und ich glaube, dass wir in 10 Jahren diesen Platz mindestens halten werden. Ich halte unsere Wirtschaft für gut, für leistungsfähig, für stabil. Wir als SPD wollen die Wirtschaft stärken. Wir wollen vor allem Produktionen im Inland stärken. Wir wollen, dass in Deutschland produziert wird. Wir wollen unabhängig sein von globalen Entwicklungen. Wir wollen nicht von China, nicht von Russland abhängig sein, auch nicht unbedingt von einem Trumpschen Amerika. Wir brauchen natürlich Handelspartner in dieser Welt, das ist keine Frage. Ich will jetzt nicht Deutschland abschotten, aber es gibt bestimmte Zweige und ich denke jetzt zum Beispiel an die Arzneimittel und Industrie. Es ist einfach wichtig, dass wir hier für uns auch produzieren können, unabhängig von anderen Krisen. Das ist mal so ein Punkt. Ich halte unsere Wirtschaft für so stabil, dass auch in dieser Wirtschaft gute Löhne gezahlt werden können. Das ist mir wichtig. Wir wollen den Mindestlohn noch mal erhöhen auf 15 Euro. Ich halte das für durchaus vertretbar. Als wir den Mindestlohn auf 12 Euro erhöht haben, haben wir so Rückmeldungen bekommen, das ist quasi der Untergang unserer Wirtschaft. Jetzt geht alles kaputt. Nichts ist kaputt gegangen. Es hat uns gut getan, weil die Lohnentwicklung insgesamt sich nach oben korrigiert hat. Wer einen guten Lohn bekommt, kann auch das Bruttosozialprodukt erhöhen, kann im Inland einkaufen. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt für uns. Ich halte es für sehr notwendig, dass wir Strukturen schaffen, die es unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen. Kommen wir wieder an den Punkt, den Sie auch vorher angesprochen haben, das Arbeitsleben und das Familienleben, das Privatleben miteinander verbinden zu können. Wir brauchen gute Kindertagesstätten, wir brauchen kostenlose Kindertagesstätten. Das ist meine Überzeugung als Sozialdemokratin. Das sind Bildungseinrichtungen und für Bildungseinrichtungen darf kein Geld bezahlt werden müssen. Es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob die Kinder eine gute Bildung, auch eine frühkindliche Bildung bekommen und dann hinterher eine gute Ausbildung machen zu können und in unserem System auch erfolgreich sein zu können. Also ich sehe für unsere Wirtschaft durchaus gute Zeiten auf uns zukommen. Ich denke, wir haben auch mit dem Industriestrom die Voraussetzungen geschaffen, dass auch die jetzigen entstandenen Krisen auch gut aufgefangen und behandelt werden können. Ja, okay, bevor Sie klingeln, ich höre auf, ist okay.
Herzlichen Dank, Frau Engelhardt. Wir würden weitermachen mit der Frau Brugger und dann kommt der Herr Müller.
Also Vereinbarkeit Familie und Beruf und auch viele andere sozialpolitische Fragen würde ich unterstreichen. Ich will aber noch mal zu Ihrer Frage zurückkommen. Ich glaube, weil es schon eine sehr besorgniserregende Situation in einem so starken Wirtschaftsland wie Deutschland gerade gibt. Ich nehme das von vielen Unternehmerinnen und Unternehmern wahr, dass die Sorgen und Fragen sehr groß sind. Und wir müssen schon auch immer im Blick behalten, dass das, was wir auch als Staat ausgeben, muss einmal erwirtschaftet werden. Ja, und dazu tragen natürlich die Unternehmen in unserem Land einen großen, großen Beitrag bei. Und was wir gesehen haben, und das hat die ernste Lage unserer Wirtschaft ja auch maßgeblich, ist nicht die einzige Ursache, aber eine der zentralen Ursachen mit ausgelöst, das war der auch energiepolitische und wirtschaftspolitische Schock nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Vollinvasion Russlands in der Ukraine, weil Deutschland viel zu abhängig war von fossilen Lieferungen aus Russland. Und wir kämpfen immer noch und Sie kämpfen noch damit, mit den Folgen der Pandemie und dann das, was nochmal on top obendrauf gekommen ist. Und da hat Deutschland in Europa auch eine besonders schwierige Situation. Also das Thema Energiepreise ist eins, das mich umtreibt. Das Thema Investitionen in unsere Infrastruktur ein nächstes. Und als jemand, die eben internationale Politik macht, nach dieser erschütternden Woche, war das Erste, was ich heute Morgen im Netz gesehen habe, wie Justin Trudeau, Kanada, reagiert auf die Ankündigung von Donald Trump, diese 25-prozentigen Zölle zu erheben. Ich kann Ihnen sagen, sowohl in China als auch in den USA, auch schon unter Biden, aber das wird jetzt unter Trump noch mal schlimmer, gibt der Staat unfassbar viel Geld ins Wirtschaftssystem rein. Gerade auch mit Blick auf die Klimaneutralität. Ich glaube, auch Donald Trump wird es nicht komplett zurückdrehen können. Und wenn wir in einer Wirtschaftslage bestehen wollen, wo Staaten so agieren und gleichzeitig der Protektionismus immer weiter hochgefahren ist, dann ist die wichtigste und mächtigste Antwort, die wir darauf haben, eine starke und einige Europäische Union, die diese Regeln, die sich die Welt vor vielen Jahren zum Wohle aller gegeben hat, auch verteidigt und ihre Macht auch dafür einsetzt, um kluge und faire Partnerschaften auf der Welt zu schließen. Denn anders als China, anders als die USA, haben wir jetzt keine riesigen Rohstoffvorkommen hier. Und deshalb ist auch eine friedliche Welt eine starke Europäische Union, am Ende etwas, wovon dann auch der Unternehmer, die Unternehmerin in Ravensburg profitiert. Und wenn das zusammenfällt, haben wir alle gemeinsam ein riesiges Problem.
Herzlichen Dank. Herr Müller von der CDU.
Ja, vielen Dank. Ich steige mit dem ein, was die Kollegin Brucker gesagt hat zum Thema EU und auch, was, glaube ich, Kern der Frage war. Wenn wir die Freihandelsabkommen gehabt hätten, insbesondere TTIP, das wir immer propagiert haben und das leider gescheitert ist, an eigentlich Kleinigkeiten, muss ich am Ende sagen, ein Chlorhühnchen und ein Schiedsgerichtsverfahren, dann wäre Donald Trumps Drohung mit Zöllen jetzt eine leere Drohung. Das Zweite ist, wir sind als Europa tatsächlich mit 450 Millionen Einwohnern und mit dem zweithöchsten Bruttoinlandsprodukt auf die EU bezogen, neben China, nach den USA die zweitstärkste Wirtschaftsmacht EU-weit, als EU weltweit. Deutschland befindet sich nach meiner persönlichen Meinung und der Analyse vieler, vieler Spezialisten, anders als es die Kollegin Engelhardt gesagt hat, eigentlich im Sinkflug. Wir werden momentan durchgereicht unter den OECD-Ländern. Das hat viele Gründe. Wir verlieren pro Monat 7.000 bis 8.000 Jobs in der Industrie, im Gewerbe. Jobaufbau findet nur noch in der Verwaltung und nur noch in Pflegeberufen oder ähnlichen Gesundheitsberufen statt, also nur noch im Dienstleistungssektor. Wir haben das Problem, dass wir 300 Milliarden Euro in den letzten 3 Jahren ans Ausland verloren haben, an Investitionen, die von uns abgeflossen sind, dass Standortverlagerungen stattgefunden haben. Wir haben das Gegengewicht von lediglich zweistelligen, niedrigen Milliardenbeträgen, die bei uns investiert wurden. Was ist der Grund? Die Rahmenbedingungen, die müssen verändert werden. Die Rahmenbedingungen, das heißt zum einen, dass man Steuersätze für Unternehmen schafft, die, wenn sie ihre Gewinne im Unternehmen belassen, thesaurieren nennt man das, dass die aufs europäische Durchschnittsniveau abgesenkt werden. Wir haben die zweithöchste Steuerlast in der EU neben Belgien. Wir haben die zweithöchste Abgabenlast. Unsere Arbeit ist sehr, sehr teuer geworden. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, aber ich kann es nur noch mal konstatieren an dieser Stelle. Wir müssen auch darunter. Und das Letzte, das ist in der Tat die hohe Energiepreisentwicklung, die wir haben, insbesondere in Deutschland, macht uns das sehr, sehr stark zu schaffen. Wir waren es gewohnt, billige Energie zu haben. Das war eines unserer Erfolgsmodelle. Und vielleicht in dem Zusammenhang noch als Letztes, wir brauchen definitiv auch eine andere Unternehmenskultur. Ich habe manchmal den Eindruck, vor lauter bürokratischen Hemmnissen kann ein Unternehmer sich nicht mehr frei entfalten. Einfach mal machen lassen. Da meine ich zum Beispiel das, was der Kollege vorher gesagt hat, womit er beschäftigt war, Bürokratieabbau. Wir als Union haben zusammen mit der SPD ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz gemacht, das jetzt nochmal on top von der EU verschärft werden soll. Das können wir so nicht aushalten. Ich kenne einen Unternehmer in Ravensburg, der muss für die Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt eine zusätzliche Person einstellen. Der kauft Kakao, fair gehandelten Kakao, und diesen fair gehandelten Kakao verarbeitet er weiter. Das wird er künftig nicht mehr tun. Er muss genau die Kosten für diese eine Person, die diese Nachhaltigkeitsberichterstattung für ihn erledigen muss, muss er nun durch den Einkauf von billigem am Weltmarkt gehandelten Kakao ersetzen. Sonst geht die Rechnung nicht auf und er ist nicht mehr kosten- bzw. wettbewerbsfähig.
Wir geben weiter an Herr Strasser.
Darf ich? Oder wie ist die Quotierung jetzt? Also ich widerspreche auch explizit der Analyse von Frau Engelhardt. Der Wirtschaft geht es nicht gut, sondern die Lage ist dramatisch. Wir haben seit 5 Jahren kein Wachstum mehr. Die Wachstumsprognose für nächstes Jahr der Wirtschaft wurde noch mal massiv nach unten korrigiert. ZF baut allein hier 14.000 Stellen ab. Stiel, auch ein baden-württembergisches Unternehmen, verlagert Arbeitsplätze in die Schweiz, nicht weil es da günstiger ist, sondern weil die Menschen mehr arbeiten. Und es zeigt, dass unser Land nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und die entscheidende Frage ist, wie verbessern wir die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sodass deutsche Unternehmen wieder mehr Erfolg am Markt haben können. Ich halte nichts von dem Modell mehr Staatsausgaben, mehr Subventionen finanziert durch höhere Steuern und mehr Schulden. Es hat noch nie funktioniert in 75 Jahren bundesrepublikanischer Geschichte, sondern wir schlagen vor, erstens an die Unternehmenssteuern zu gehen, Trump überlegt gerade, die Unternehmenssteuern in den USA auf 15% zu drücken. Bei uns sind sie bei fast 30. Das wäre kein Problem, wenn die deutschen Produkte doppelt so gut sind wie die amerikanischen. Sind sie aber leider nicht mehr. Deswegen wollen wir mindestens auf die 25% EU-Schnitt, sodass wir zumindest mal innerhalb der Europäischen Union hier faire Wettbewerbsbedingungen haben. Wir müssen an das Thema bezahlbare Energieversorgung ran. Ein erster Schritt wäre beispielsweise die Absenkung der Stromsteuer auf das EU-Mindestmaß. Die Absenkung auch von Energiesteuern. Und ein letzter Punkt, der mir wichtig ist, Bürokratieabbau. Ich glaube, da kann ich viel persönliche Erfahrungen einbringen. Ich weiß auch, was andere nicht wollen, aber es bleibt trotzdem richtig. Und deswegen werde ich oder möchte ich mich da weiterhin engagieren. Vielen Dank.
Herr Fischinger von den Linken.
Ja, also ich möchte noch einen kurzen Satz zu TTIP sagen. Ich bin ganz froh, dass TTIP gescheitert ist. Ich glaube nicht, dass es an einem Chlorhühnchen lag, sondern Umwelt- und Sozialstandards wollen wir nicht auf dem Level der USA. Die war nach unten gesenkt und ein Abkommen, das grundsätzlich geheim verhandelt wird, hat in der Demokratie auch nichts verloren, meiner Meinung nach. Also wer Dokumente nicht, wenn wir so ein Freihandelsabkommen unterschreiben, dann kann man das nicht im Hinterzimmer machen, sondern muss das mit den Bürgerinnen und Bürgern besprochen werden. Wir müssen alle zustimmen und wissen, was wir da wählen oder nicht wählen. Das Zweite ist, es stimmt, wir verlieren gerade viele Arbeitsplätze in der Industrie. Ich höre, alle wollen irgendwie die Löhne senken, aber wer investiert denn dann plötzlich? Also investieren tut gerade weder die ausländischen Investoren hier, das stimmt, die privaten Haushalte, die sehr viel Geld haben, investieren auch nicht, da muss jetzt der Staat investieren. Wir wollen 200 Milliarden Transformationsfonds, vor allem für die Automobilindustrie und das Geld gezielt nur den Unternehmen geben, wenn sie eben sagen, sie bauen, wenn sie das Geld nehmen, keine Arbeitsplätze ab, sie halten sich an gewisse Standards, dann kriegen sie das Geld. Und da, wo Werke ganz geschlossen werden, wie bei VW, 5 Milliarden gewinnen und gleichzeitig sollen 10.000 Leute gekündigt werden, da muss man dann den Leuten, die dort im Werk selbst arbeiten, das Geld geben. In Italien gibt es da ein Modell, da haben die Arbeiter selber ihre Fabrik übernommen und produzieren da jetzt Lastenräder. Und so funktioniert halt eine soziale und nachhaltige Transformation der Wirtschaft.
Herzlichen Dank, Herr Fischinger. Und jetzt haben wir wieder das Thema der Abstufung. Jetzt muss Volt eine Runde aussetzen, dafür darf jetzt der Herr Bulling von den Freien Wählern.
Also meiner Meinung nach und auch die Freien Wähler sehen das eigentlich so, unserer Wirtschaft geht es ziemlich beschissen, auf gut Deutsch zu sagen. Und ich glaube, wir müssen die Rahmenbedingungen mal ein bisschen überdenken, die wir aktuell haben. Wir haben Bürokratie, wie es auch schon genannt wurde, und Energiekosten. Und wenn man dann hört, dass Stahlunternehmer hier in Deutschland, die Stahl produzieren, teilweise die Produktion aufhören müssen und die Leute nach Hause schicken für ein, zwei Tage, wenn wir mal wieder eine Dunkelflaute haben, weil die Strompreise so exorbitant sind, dann müssen wir uns fragen, wie kriegen wir das hin, dass wir wieder eine bezahlbare Energie machen und herstellen und diese Energie auch dann einsetzen, wenn wir sie brauchen. Und dafür müssen wir kämpfen. Und was wir machen müssen, ist Bürokratieabbau und den Menschen mehr Anreize wieder zu setzen, zum Arbeiten zu gehen. 38 Stunden und alles, was drüber hinausgeht, steuerfrei. Und wer Überstunden macht im Hauptunternehmen, der soll die steuerfrei mitnehmen, die Überstunden. Weil dann schaffen wir wieder Mehrwert in der Gesellschaft. Und dann wollen die Leute auch wieder arbeiten, weil dann lohnt sich das wieder. Aber wenn ich dann von manchen höre, die machen Überstunden und kriegen dann unterm Strich 1-2 Euro mehr raus, weil sie steuerlich so weit hochgehen, frage ich mich halt, wo kommen wir dann hin?
Viele Ihrer Fragen sind mit eingeflossen. Wir haben gerade eben nochmal geguckt auf die Cluster, die uns weitergegeben wurden. Manches bei Einzelnen, vieles im Querschnitt. Wir würden ein nächstes Thema und damit das letzte Thema aufschlagen für die Podiumsdiskussion hier vorne, nämlich die Frage in einer Doppelung von Bildung und der Situation von Fachkräften. Wir starten mit deiner Frage, Gülşen Bayraktar.
Ja, ich muss einen Satz aufgreifen. Vorhin hieß es, viele Menschen lassen sich nicht integrieren. Ich arbeite nun seit mehreren Jahren mit Erwachsenen und Jugendlichen mit Fluchterfahrung und es ist ganz das Gegenteil. Viele wollen sich integrieren, sie sind bereit. Es scheitert oft an der Bürokratie. Aber wir müssen natürlich auch in dem Punkt Punkt über die gescheiterte Bildungspolitik und die gescheiterte Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte reden, weil das ist unser eigentliches Problem. Und deshalb würde mich ganz gern interessieren, auch als Engagementbotschafterin für Bildung, welche neuen Impulse gibt es tatsächlich in der Bildungspolitik und in der Integration?
Jetzt ist hier vorne natürlich allen klar, Bildungspolitik ist per se erstmal eine Landesaufgabe. Ja, aber es gibt ja manche politische Rahmengesetzgebung, die plötzlich dann doch nochmal ganz interessant wird, vom Bundestag her kommt. Wir würden eine Runde beginnen, ein Stückchen kürzer, auch mit Blick auf die Zeit, dass wir gut mit hinkommen, so dass wir bei allen einmal in die Minute hineingehen und starten mit Frau Brugger.
Wenn ich so plumpen Wahlkampf machen wollte, würde ich jetzt sagen, kaum ist Cem Özdemir zusätzlich nochmal Bildungsminister, hat jetzt endlich das mit dem Digitalpakt funktioniert. Aber das haben wir natürlich auch alle gemeinsam in der früheren Koalition vorbereitet. Deshalb der Bund muss auch da natürlich sich weiter engagieren und trotzdem. Und das treibt mich auch wirklich immer wieder sehr um. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie ich hier in den Flüchtlingsunterkünften war, in den Hallen. Und so wie jetzt. Hier werden auch drei blöde Menschen unter uns sein. Ja, sind da bestimmt auch drei blöde Menschen. Aber der Großteil der Menschen hat gesagt, vielen Dank, ich möchte etwas zurückgeben. Ne, meistens auf Englisch oder mit Dolmetschung. Wo kann ich die Sprache lernen? Wo kann ich sozusagen meinen Abschluss, den ich habe, in dieser Gesellschaft einbringen? Und ich bin Monate später in den gleichen Unterkünften gewesen und habe dort teilweise die gleichen Menschen getroffen, die immer noch keinen Sprachkurs hatten. Und deshalb glaube ich wirklich, dass für unser Zusammenleben, aber auch für die Menschen, die hier ankommen, das Thema Spracherwerb, das Thema Willkommenskultur, vom Ehrenamt bis zu den Unternehmen, gerade auch nochmal stärker in den Schulen, eine der zentralen Baustellen ist, die man dringend angehen muss. Und da dürfen keine Gelder gekürzt werden.
Herr Strasser.
Also im Digitalpakt könnte ich jetzt kurz sagen, wenn natürlich ich einfach den Ländern sage, der Bund zahlt fast alles, dann geht es auch ganz schnell mit den Verhandlungen. Aber geschenkt, der Digitalpakt ist wichtig. Wir haben in dieser Koalition ein Projekt auf den Weg gebracht, das wir unter Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen erfolgreich an den Start gebracht haben, nämlich die sogenannten Talentschulen. Das heißt, dass der Staat insbesondere dort an Schulen investiert mit mehr Personal und mehr Förderung an sogenannten Brennpunktschulen. Also da, wo sozial verfestigte Armut vorhanden ist, wo die Kinder, egal welcher Herkunft, überhaupt keine Chance haben, sich herauszuarbeiten. Das haben wir erfolgreich in den Koalitionsverhandlungen als FDP positioniert und ins Gesetzplatz gebracht mit dem sogenannten Startchancenprogramm. Das heißt, der Bund investiert die nächsten 10 Jahre 10 Milliarden Euro in 4.000 Schulen in Deutschland, um genau diese Schulen zu fördern und für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, obwohl das gar nicht unsere Aufgabe ist. Und da komme ich zum zentralen Punkt. Bei allen Fragen, beispielsweise Sprachkitas, die der Bund ja anfinanziert hat, weil er nicht mehr dürfte, die waren so erfolgreich, dass wir jetzt sagen müssen, eigentlich müssen die Länder weitermachen. Die wollen es jetzt aber nicht. Und deswegen brauchen wir eine Reform des Bildungsföderalismus. Wir brauchen eine Änderung des Grundgesetzes, dass auch der Bund sich dauerhafter an diesen Ausgaben beteiligen darf, weil er darf es momentan nicht. Und deswegen, glaube ich, wäre das eine Chance für die demokratische Mitte, dass der Bund perspektivisch auch mehr Verantwortung übernehmen darf bei der Bildungsfinanzierung in Deutschland.
Herzlichen Dank, Herr Strasser. Es macht richtig Spaß, die Glocke zu läuten. Jetzt wäre Herr Müller dran.
Ja, ich komme gleich auf das zurück, was der Kollege zum Schluss gesagt hat. Zunächst mal hat diese Koalition, als sie noch bestanden hat, die Mittel für die Sprachkitas gekürzt. Sie hat genauso die Mittel für die Sprachunterrichte gekürzt. Das ist auch ein Fakt. Und sie hat bei dem Startchancenprogramm viel zu wenig ins System hineingegeben. Das muss man an dieser Stelle, denke ich, schon mal konstatieren. Und wenn es um die Frage der Abschlüsse geht, die ja auch aufgetaucht ist. Es wäre möglich, über die Kultusministerkonferenz, man schafft es ja auch, einheitliche Abitursstandards festzulegen und einheitliche Abitursprüfungen zu machen.
endlich mal ein Schulsystem über die Landesgrenzen hinweg zu etablieren, deren Abschlüsse vergleichbar sind, dass man wenigstens von Isny im Allgäu nach Meierhöfen gehen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass man mit der bisherigen Ausbildung, wohlgemerkt 3 Kilometer, nicht weitermachen kann, weil das bayerische Schulsystem keine Anschlussmöglichkeit für das baden-württembergische gibt. Und das wäre ohne Grundgesetzänderung, die sowieso schwierig ist, denke ich, möglich. Dankeschön.
Frau Engelhardt.
Also Kollege Müller, um der Wahrheit die Ehre zu geben, wir haben nicht die Gelder für irgendwelche Projekte gekürzt, sondern wenn Projekte abgelaufen sind, dann sind die Fördermittel verbraucht und dann ist es die Aufgabe der Länder, das fortzuführen. Thema Bildungsföderalismus, also sage ich jetzt nichts mehr dazu, das ist alles schon gesagt, hätten wir viel zu tun, ist Aufgabe der Kultusministerkonferenz, da in die Pötte zu kommen. Ich möchte aber auch nochmal auf den Punkt gehen, was machen wir mit den Menschen, die zu uns kommen und die was lernen wollen? Und dafür brauchen wir unsere Integrationskurse, da brauchen wir Sprachkurse und da wollen wir Geld zur Verfügung stellen. Das Geld war im Haushalt eingeplant, aber wir haben den Haushalt nicht. Das ist wieder ein Thema, wo wir einfach viel Zeit verlieren, bis es zum nächsten Haushalt kommt, bis eine Regierung gebildet wird, eine Koalition gebildet wird, ein Vertrag geschrieben ist, wird es mindestens Sommer. Und so lang, und das ist das, was so ärgerlich ist, auch für Sie alle, die sich da engagieren, auch in dem Bereich. Sie stehen quasi da und wissen nicht, wie geht's eigentlich weiter, können wir nur jemand einstellen oder nicht. Das ist das wirklich Ärgerliche, aber auch das ist Demokratie, das müssen wir momentan aushalten, aber das ist was, das darf nicht passieren, weil das geht wieder zu Lasten der Menschen, die zu uns kommen, die zum einen Schutz bedürfen, die zum anderen aber sich hier auch engagieren wollen und hier was beitragen wollen, und denen dürfen wir keine Prügel in den Weg legen.
Herzlichen Dank, Heike Engelhardt von der SPD, und jetzt wäre Herr Fischinger von Linken dran.
Ja, die Frage war ja grundsätzlich auch das Thema Bildung von der Migration her gedacht. Ich habe in Bonn, Bonn-Tannenbusch, das ist so ein Bezirk ähnlich wie Berlin-Neukölln, an der Brennpunktschule gearbeitet, da hat es durchs Dach reingeregnet. Ein Mensch, der einen Bachelor in Philosophie hatte, hat dort als Mathelehrer unterrichtet. Sie können sich vorstellen, wie die Zustände waren. Ich hatte in der Klasse 3 Kinder mit geistiger Behinderung. Ich hatte keine Inklusionsfachkraft. Ich habe die also nebenher einfach puzzeln lassen und gehofft, dass die halbwegs glücklich sind. So läuft Bildung für Migranten in Stadtteilen ab, wo hauptsächlich Migranten leben. Da wird man ohne Bildung nicht weit kommen. Jetzt haben wir gehört, wir haben 10 Milliarden für diese Schulen. Allein die Schulen haben eine Investitionsstau von 54 Milliarden. Ist ein netter Anfang, aber ja, man muss das Grundgesetz so ändern, dass der Bund da mitfinanzieren darf. Das stimmt. Dazu kommt jetzt aber noch, was wir als Linke fordern. Einmal, dass die Kita, weil da wird der sprachliche Grundstein gelegt für die weitere Entwicklung. Ich bin gerade Hausmann und ein Jahr in Elternzeit. Also ich bin ganz viel Mami-Gruppen und die sagen mir alle, ich schicke mein Kind nicht in die Kita, weil das bisschen, was ich verdiene als Erzieherin Friseurin, das kriege ich gar nicht, das kostet die Kita-Gebühr schon. Und dann bringen die Leute ihr Kind nicht in die Kita muss kostenfrei sein, genauso wie der Kindergarten und die Schule auch.
Laurin Brinkmann für Volt.
Danke. Zum Thema Migration. Wir glauben, dass Arbeit und Sprache die Schlüssel sind für eine gelungene Migration. Und da ist es eben, wir fordern, sobald der Migrationsantrag eingereicht wurde, darf man kostenfreie Sprachkurse besuchen und man hat freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Und dazu möchte ich noch sagen, persönlich, was ich glaube, ist, was wichtig ist, dass wir auch mehr Berührungspunkte für die Kulturen schaffen. Mehr Veranstaltungen, die Kulturen einfach näher aneinander bringen. Vielleicht kennen Sie da irgendwas, Veranstalten oder sowas in die Richtung. Ich selber kenne mich da nicht gut aus. Zum Beispiel in der Hochschule, da haben wir International Days. Da dürfen internationale Schüler ihr Land vorstellen. Da gibt es Musik und Essen. Sowas finde ich toll und sowas bringt uns näher. Zum Thema Bildung. Auch wir setzen uns für eine Reform des Bildungsföderalismus ein. Der Föderalismus ist an sich nichts Schlechtes, aber man muss eben Dinge da entscheiden, wo es Sinn macht. Und es kann nicht sein, dass ein Abitur hier anders wertig gesehen wird als in Bayern zum Beispiel.
Herzlichen Dank. Und der Herr Bulling von den Freien Wählern, ehemaliger Schülersprecher auch, immer noch.
So, ja, also ich bin seit mehreren Jahren an der Humpe-Schule Schülersprecher, erst wo ich noch auf dem Gymnasium war, jetzt auch in der Ausbildung wieder. Und ich habe das sehr viel miterlebt. Wir haben ja auch an der Humpe-Schule zusammen mit der Edith-Stein-Schule Projekte laufen, wo es extra Deutschkurse gibt. Und die werden auch sehr gefragt angenommen. Aber erstens sind die Reichweiten zwischen den Schulen, wo sowas angeboten wird, sehr weit. Also es gibt teilweise Schüler, die müssen halt dann irgendwo Richtung Argenbühl runter hochfahren, um dahin zu kommen, weil man entweder in Wangen keine Plätze mehr hat oder weil man halt sonst keine Standorte hat. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt, wo ich selber in der Realschule damals hatte, wir haben damals auch eine aus Syrien zu uns in die Klasse gekriegt, total nettes Mädchen, und die konnte nur Englisch. Und wir als Schüler haben ihr Deutsch beigebracht. Die hat danach mit uns Realschulabschluss geschrieben, alles. Und ich glaube, wir müssen einen Zwischenweg finden, gerade am Anfang, dass sie Deutschkurs kriegen, aber dass sie auch nach einer Zeit, gerade in höheren Klassen, wo man sich auf Englisch verständigen kann, auch in die richtigen Klassen reinkommen, dass sie auch integriert werden, dass sie nicht immer Kontakt haben in dem Deutschkurs mit anderen, die nicht Deutsch können, sondern dass die auch dann bei uns in der normalen Klasse drin hockt. Und ich hatte immer wieder so Mitschüler, die so waren, und es hat immer funktioniert.
Ich habe jetzt gerade eben schon mal Karten verteilt, wo Namen drauf standen. Das haben nicht alle bekommen, deshalb kann ich nicht an alle verteilen. Das wird jetzt auch nicht nochmal eine Sonderrunde geben, sondern wir würden jetzt zwei Fragen aufnehmen, die von Ihnen aus dem Publikum gekommen sind. Wir haben die Uhr ganz knallhart im Blick und deshalb machen wir jetzt zwei Runden, die insgesamt nicht mehr von allen beantwortet werden müssen, sondern in kurzen, knappen Worten bei denen, die sagen, ja.
Und uns ist bewusst, dass Sie natürlich ganz viele Fragen gestellt haben. Wir haben das auch geclustert und wir werden nicht die Möglichkeit haben, alles hier vorne zur Debatte zu stellen. Ich hoffe da auf Ihr Verständnis und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dann auch danach nochmal ins Gespräch zu gehen, einzeln. Also vielen Dank schon mal an der Stelle für Ihr Verständnis dafür. Und dann starten wir.
Erste Frage, was ist denn Ihre Antwort zur Lösung eines Fachkräftemangels? Das ist jetzt keine ganz kleine Frage, das weiß ich. Es ist auch nicht so, dass man das mit dem Zauberstab machen kann, aber ein Gedanke bitte dazu. Herr Müller war der Erste, der gezuckt hat. Frau Brucker.
Also die bessere Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Und ich will nochmal den Punkt aufgreifen, weil ich wirklich mit vielen sozialen Einrichtungen und Unternehmen dazu im Kontakt bin, wie auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Wir haben bei dieser Frage Visa schon, das war sehr nett, dass du das auch gesagt hast, viel getan, gerade auch beim Auswärtigen Amt. Als Annalena Baerbock ins Amt kam, ist sie auf Botschaften getroffen, wo die Visa-Anträge in Wäschekörben durch die Gegend getragen worden sind. Aber ich finde, da ist auch noch nach wie vor einiges zu vereinfachen und zu verbessern, weil ich hier viele Unternehmen und Einrichtungen kenne, die sich wirklich sehr bemühen, die für Auszubildende eine Wohnung besorgen, die Kapazitäten, den Sprachkursen. Am Ende scheitert es doch wieder irgendwo an der Bürokratie oder weil irgendwas nicht fertig geworden ist. Und da könnte man extrem viel noch machen und viel Gutes tun.
Die Wartezeiten bei den Visa-Anträgen als Arbeitskraft hier reinzukommen, ist momentan bei über einem Jahr. Also war nicht so erfolgreich. Aber ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen, wir können natürlich die vorhandenen Arbeitskräfte, die wir haben, vielleicht auch motivieren, mehr zu arbeiten. Ein Vorschlag, der aus unserem Wahlprogramm stammt, der ist vorher genannt worden, dass wenn Menschen sagen, ich mache auch mehr als 38 Stunden. Da muss sich das aber auch lohnen. Und wir sagen, Überstunden steuerfrei, sozialversicherungspflichtig, ja. Und das Zweite zum Thema Zuwanderung in dem Zusammenhang ist aus unserer Sicht, dass wir trennen zwischen Arbeitskräftezuwanderung und sonstiger Zuwanderung. Eine eigene Schiene, ein eigenes Gleis machen, eine eigene Agentur, Stay and Work nennen wir das. Ich glaube, das wäre erfolgreich, dann wären solche Wartezeiten wahrscheinlich nicht mehr ausschlaggebend für Menschen, dass sie nicht zu uns kommen können.
Betreuungs- und Pflegestrukturen schaffen, die es den Frauen und Männern, die sich eine Auszeit nehmen müssen, weil ihre Angehörigen sonst nicht versorgt werden, die so zu schaffen, dass die zurückkehren können in ihren Arbeitsplatz, in ihren Beruf, mehr Angebote an Teilzeit oder an, ja, also da denke ich nicht nur an 50% Stellen, sondern wirklich von 10 bis 90% zu arbeiten, bessere Aufteilung, gerechte Aufteilung von Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. Care-Arbeit ist nach wie vor nicht bezahlt oder schlecht bezahlt, wird hauptsächlich von Frauen gemacht. Und dann ein ganz wichtiger Punkt für mich, diese Flaschenhälse abschaffen. Wir erleben, dass Menschen alle Voraussetzungen erfüllen, dass die ihr beglaubigtes Zeugnis vorlegen und dann liegt es im Regierungspräsidium und wird nicht bearbeitet und dann kann eine Ärztin über ein Jahr nicht eingestellt werden, macht in der Zeit einen Pflegejob, obwohl sie als Ärztin dringend gebraucht wird. Das müssen wir abschaffen.
Ich habe wahrgenommen, dass jetzt noch viele mehr was sagen wollen. Ich habe die 3 Minuten im Blick. Ich verrate Ihnen, wie die letzte Frage lauten wird, dann können Sie sich schon ein paar Gedanken dazu machen, während ich gleich zu Ihnen sage, wie es jetzt weitergehen wird. Die letzte Frage lautet gleich, wenn ich gewählt werde, was möchte ich in den ersten 100 Tagen meiner Amtszeit tun, damit der Zusammenhalt in Deutschland größer wird, als er heute ist. Das war ja erst die Frage, wir müssen auf die Antworten auch hören. Wie es jetzt weitergehen wird, ist relativ einfach zu sagen. Sie haben fantastisch mitgemacht durch Fragen, durch Zuhören, durch Beteiligtsein. Wir werden jetzt diese Abschlussrunde hier vorne machen. Danach haben wir noch paar wenige Minuten Zeit und die Kandidatinnen und Kandidaten könnten noch für ungefähr 10 Minuten die Möglichkeit nutzen, an Tische zu kommen und sie können in ein direktes Gespräch gehen. Die ersten, also von jetzt an, die ersten Minuten wird noch Stille sein, dass Sie sich ein bisschen besser hören können. 5 nach halb wird dann Blas und Balk wieder einsetzen und wir können das Ganze nachsprechen und miteinander ausklingen lassen. Soweit. Ich glaube, jetzt hatten alle genügend Zeit für eine kurze, knackige Antwort auf genau diese Frage.
Was tun Sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den ersten 100 Tagen Ihrer Regierungsverantwortung, also nicht in der Opposition, sondern in der Regierung natürlich.
Wenn ich wieder gewählt werde, dann werde ich mit euch zusammen ein Nachbarschaftsfest hier organisieren.
Gut.
Mir fällt viel ein, aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann finde ich, dass wir als Gesellschaft, aber auch als Politik schärfere Regeln brauchen, um zu verhindern, dass irgendwelche Putin-Trolle, Rechtsextremisten und Islamisten mit Desinformation die Debatten in unserer Gesellschaft so vergiften, wie wir das die letzten paar Jahre gesehen haben.
Mein wichtigstes und oberstes Ziel ist, dass die hier anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, dass wir eine Debattenkultur an den Tag legen, dass es vorbildhaft ist. Und das war es, glaube ich, in letzter Zeit nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, die Demokraten und Demokratinnen dieses Landes können miteinander und sie kümmern sich auch um unsere Probleme und versteigen sich nicht darauf, nur sich miteinander zu fetzen.
Wenn ich wieder gewählt werden sollte, werde ich am Tag nach der Wahl die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht hoffentlich auch dann dabei sind, einladen, dass wir an dem, was wir am Freitag gescheitert sind, nicht etwas gemeinsam aus der demokratischen Mitte im Deutschen Bundestag zu beschließen, dass wir tatsächlich das auf den Weg bringen und ein Signal in die Gesellschaft senden, dass uns klar ist, dass wir Ordnung und Steuerung brauchen, aber dass wir das erhalten wollen, was unser Land ausmacht, nämlich weltoffen, liberal und tolerant zu sein.
Also was nicht nur ich, sondern die Freien Wähler gemeinsam vorhaben, ist, bürgernahe Politik zu führen. Ab dem Punkt, ab 23.02., wenn wir gewählt werden. Wir werden die Probleme von jedem Einzelnen nach Berlin hochtragen, weil wir es im Gemeinderat, als Bürgermeister, im Kreis, egal wo, sehen. Und die Probleme müssen nach Berlin. Und dann noch ein kleines von mir persönliches. Mein erstes Bundestagsgehalt will ich komplett spenden. 2 von 5 Organisationen habe ich schon, darunter Stiftung Valentina und dann auch gegen die Krebsforschung bei Blutkrebs. Und ich werde auch in Zukunft vielleicht da viel von dem Geld auch guten Menschen oder Menschen was Gutes zurückgeben.
Für mich ist die Frage nach dem sozialen Zusammenhalt eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn ich mir, also da braucht es einen ganzheitlichen Ansatz, keine Frage, aber wenn ich mir noch eine Sache aussuchen müsste, die ich umsetzen kann, dann wäre es ein Grundeinkommen, ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle, um Armut zu bekämpfen und eben die kleinen Geldbeutel zu fördern in Deutschland.
Ja, ich würde alle Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, bezahlt von ihrem Arbeitgeber für ein paar Stunden die Woche freistellen lassen, damit sie sich weiterhin für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft engagieren können, weil das auch Zeit und Geld, die die investieren.
Mir bleibt jetzt übrig, Ihnen zu danken. Sie sind heute hier gekommen und haben ein Signal gesetzt, dass sich Politik, Demokratie interessiert. Wir haben, finde ich, eine gute Debatte heute gehabt. Vielen herzlichen Dank für Sie. Vielen herzlichen Dank natürlich auch für das leckere Bier, sagt mir gerade mein Vorstandskollege. Es gibt hinten noch Bier. Vielen Dank für die Ehrenamtlichen, die heute das alles ermöglicht haben. Vielen Dank auch für die Stadt Ravensburg, die das ermöglicht, dass es das Kapuziner Kreativzentrum gibt und für Sie als Bürger, dass Sie uns unterstützen. Das ist mein Job als Vorstand. Vielen Dank an auch das Land Baden-Württemberg, das uns unterstützt und wir auch Mittel als soziokulturelles Zentrum bekommen. Und vielen Dank, Ralf, dir, der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee, dass wir zusammen das heute möglich gemacht haben. Und last but not least natürlich herzlichen Dank an den Herrn Strasser, herzlichen Dank an die Frau Bucker, an die Frau Engelhardt, an den Herrn Bulling, an den Herrn Lorin, an den Herrn Müller und an den Herrn Fischinger, dass Sie heute alle hier waren, hier bei uns im Kapuziner Kreativzentrum zum Frühschoppen. Falls Sie jetzt diese Bierdeckel angeschaut haben, dann müsste Ihnen auffallen, dass am alter Mann, 9.3. haben wir nochmals ein Thema. Testosteronkarren in der, ich kann es nicht lesen, die Brille drauf, in der Marktstraße, über Mobilität, Einzelhandel und Verbote. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie alle auch hier wären am 9.3. bei uns. Es wird weiterhin Blas und Balg geben, leckeres, frisch gezapftes Bier, ein ganz leckeres Essen und hoffentlich eine spannende Debatte. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielleicht gibt es jetzt noch die Möglichkeit, an den Tischen weiter zu diskutieren. Schönen Tag noch.